Das Lenkrad fühlte sich vertraut an unter Lukas' Händen, als er in die Maple Street einbog. Muskelgedächtnis leitete ihn durch dieselben Kurven, die er als Teenager unzählige Male genommen hatte. 3 Jahre war er fort gewesen. 3 Jahre, in denen das Leben in der Großstadt ihn geformt, verändert und zugleich entfremdet hatte. Doch jetzt, wo er zurück in Ashton war, wirkte alles eingefroren in der Zeit. Wie eine konservierte Erinnerung, die sich gegen das Vergehen von Jahren sträubte. Petersons Apotheke, nein, sie hieß jetzt wieder offiziell Krauses Drogerie, wie damals, als Lukas noch zur Schule ging, hatte noch immer dasselbe verblichene blaue Vordach. Das alte weiße Pavillon im Stadtzentrum, einst Treffpunkt für Sommerkonzerte und Weihnachtsmarkt, brauchte immer noch einen frischen Anstrich. Es war, als hätte niemand jemals etwas verändert, als ob die Zeit hier einfach stehen geblieben war. Er fuhr in die Einfahrt von Hausnummer 247 in der Elm Street und stellte den Motor ab. Sein Elternhaus sah exakt so aus, wie er es in Erinnerung hatte. Weiße Holzfassade mit grünen Fensterläden, die altmodische Schaukel auf der Veranda, auf der er als Kind stundenlang Comics gelesen hatte, und der Keramikblumenkübel am Treppenaufgang, in dem seine Mutter jeden Frühling Petunien pflanzte, Jahr für Jahr, soweit sein Gedächtnis reichte. Nur eines hatte sich verändert. Alles wirkte kleiner, geschrumpft im Vergleich zu den Erinnerungen, die er mit sich herumgetragen hatte. Bevor er seinen Übernachtungsrucksack aus dem Kofferraum holen konnte, sprang die Haustür auf. Seine Eltern stürmten hinaus wie 2 Schauspieler, die ihren Einsatz genau kannten. »Lukas!« Seine Mutter, Sabine, erreichte ihn als Erste und schlang die Arme so fest um ihn, dass er für einen Moment wieder 12 Jahre alt war. Ihr Parfüm roch nach Lavendel und Möbelpolitur. »Du siehst gut aus«, sagte sie schließlich und trat einen Schritt zurück, um sein Gesicht zu mustern. »Das Großstadtleben steht dir anscheinend.« Sein Vater, Thomas, klopfte ihm mit festem Griff auf die Schulter. Derselbe Händedruck, den er ihm beigebracht hatte, als Lukas alt genug war, ein echter Mann zu sein. »Willkommen zu Hause, Sohn.« Drinnen roch das Haus nach Zitronenpolitur und Braten. Rinderbraten, wie angekündigt. Alles fühlte sich beängstigend vertraut an. Die gleiche bordeauxrote Couch im Wohnzimmer, die eingerahmten Familienfotos auf dem Sideboard, der altmodische Lesesessel, in dem sein Vater jahrzehntelang seine Reader's Digest-Hefte durchblättert hatte. Die Routine in diesem Haus war wie ein Kokon aus Vergangenheit, der sich schützend um seine Gegenwart legte. Das Abendessen begann mit einer Leichtigkeit, die Lukas fast glauben ließ, nie fortgewesen zu sein. Er erzählte von seiner Beförderung bei der Marketingagentur in Chicago, von seiner kleinen Wohnung in Logan Square und wie er es endlich geschafft hatte, sich im Wirrwarr der Hochbahnlinien zurechtzufinden. Sabine lachte über seine Geschichten aus dem Großstadtleben und Thomas nickte zustimmend, als Lukas sein Gehalt erwähnte. Doch je weiter der Abend voranschritt, desto mehr fiel ihm auf, dass seine Fragen über Ashton ausweichend beantwortet wurden. Wenn er die seltsam stille Innenstadt erwähnte, wechselte sein Vater das Thema auf die katastrophale Saison der Cubs. Als er fragte, ob Frau Mertens immer noch das Blumengeschäft führe, erinnerte sich seine Mutter plötzlich an den Kuchen im Ofen. »Und Paul und Tim?«, fragte Lukas schließlich, als er sich ein Stück des Bratens aufschnitt. »Ich wollte sie dieses Wochenende unbedingt mal sehen. Vielleicht ein Bier trinken gehen.« Sabines Gabel blieb auf halbem Weg zu ihrem Mund stehen. Für einen winzigen Moment zuckte ein Schatten über ihr Gesicht. »Sie arbeiten beide ganz normal«, sagte Thomas nach einer kurzen Pause. »Paul hat den Eisenwarenladen von seinem Vater übernommen und Tim ist bei der Post geblieben.« »Super. Ich dachte, ich schau morgen mal vorbei. Vielleicht am Abend ein Bier mit Ihnen.« Stille. Kein Lächeln. Kein zustimmendes Nicken. Sabine starrte in ihr Kartoffelpüree und Thomas räusperte sich. »Vielleicht wartest du besser bis nach dem Wochenende«, meinte sie schließlich, ohne ihm in die Augen zu sehen. »Die beiden sind bestimmt beschäftigt.« Lukas' Blick wanderte zwischen den beiden Elternteilen. Die Atmosphäre war mit einem Mal wie eingefroren. Da war sie wieder. Diese vorsichtige, fast übervorsichtige Art, wie sie schon früher unangenehme Themen behandelt hatten. Immer ein bisschen zu freundlich, ein bisschen zu bemüht, um harmlos zu wirken. Es ist Freitagabend, Mama. Was sollte sie denn an einem Wochenende in Ashton so sehr beschäftigen? Sabine zuckte kaum merklich mit den Schultern. Lass uns einfach schauen, wie das Wochenende verläuft. Nach dem Essen gingen sie ins Wohnzimmer. Sein Vater schaltete die Nachrichten ein. Lukas ließ sich auf der Couch nieder, während seine Mutter alte Fotoalben herausholte und ihm Bilder zeigte, die ihn an längst vergangene Familienfeste erinnerten. Weihnachten zu zweit, die Hochzeit von Cousine Jule, Onkel Heinrichs Abschiedsfeier. Alles Ereignisse, die an ihm vorbeigegangen waren. Und doch, da war er, auf einigen Bildern zu sehen, mit Lächeln im Gesicht. Eine Erinnerung, die trügerischer nicht sein konnte. Sein Blick wanderte zum Kamin. Dort stand noch immer die Sammlung kitschiger Porzellanfiguren seiner Mutter, einige alte Pokale, gerahmte Fotos und in der Ecke das Notfallradio. Eine rote Leuchte blinkte darin langsam auf und ab, wie ein schlagendes Herz. Ein kalter Schauer überlief ihn. So viele Nächte hatte er als Kind mit Paul und Tim über genau dieses Gerät geflüstert, über die Drills, wie ihre Eltern sie nannten, diese monatlichen Notfallübungen, bei denen sie Fenster verriegeln, Türen verschließen und in ihren Zimmern bleiben mussten, bis das Entwarnungssignal ertönte. Damals erschien es ihm wie ein Spiel, ein sonderbares Ritual der Erwachsenenwelt, das nie erklärt wurde. »Ihr habt das Notfallradio noch?« fragte er und deutete auf das Gerät. Thomas' Kopf ruckte hoch. »Das alte Ding? Ja, steht halt noch da. Geht das noch an? Ich erinnere mich noch an diese Übungen, die wir früher machen mussten.« Sabine klappte das Fotoalbum abrupt zu. »Lukas, du musst vom Fahren müde sein. Geh ruhig hoch, richte dich ein. Wir können morgen weiterreden.« Die Abwehr war so offensichtlich, dass es ihm fast körperlich wehtat. Doch die Gesichter seiner Eltern ließen erkennen, heute war keine Antwort zu holen. »Du hast recht. Es war ein langer Tag.« Er umarmte beide zum Gute Nacht, stieg die Treppe hinauf und betrat sein altes Kinderzimmer. Nichts hatte sich verändert. Die dunkelblaue Bettdecke, die Poster alter Sportidole, selbst sein alter Schreibtisch, auf dem noch zerknitterte Schulhefte lagen, wie zurückgelassen in einer anderen Zeit. Er setzte sich auf die Bettkante, zog sein Handy hervor und suchte nach Pauls und Tims Nummern. Die Kontakte waren noch gespeichert, auch wenn der letzte Austausch lange zurücklag. Zuerst schrieb er Paul: »Hey, bin übers Wochenende in Ashton. Hätte Lust, mal wieder ein Bier zu trinken. Meld dich.« Dann an Tim: »Bin gerade in der Stadt. Falls du Zeit hast, wär schön, dich zu sehen.« Nachdem die Nachrichten raus waren, legte er sich zurück und starrte an die Zimmerdecke. Die Stille in Ashton war drückend. Keine Hupen, keine Gespräche, keine Schritte auf dem Gehweg. Nur das leise Ticken der Fluruhr und ab und an das Knacken des alten Gebälks. Und ganz langsam, wie eine kalte Hand, die über seine Haut strich, schlich sich das Gefühl zurück, das ihn als Kind schon oft heimgesucht hatte. Dass in Ashton Dinge geschahen, über die niemand sprach. Dinge, für die es keine Worte gab, nur Routinen und ein endloses Schweigen. Noch wusste Lukas nicht, wie tief das Schweigen ging, aber bald würde er es erfahren, sehr bald. Lukas wachte früh auf. Die ersten Sonnenstrahlen krochen durch die halb geöffneten Jalousien seines alten Kinderzimmers, warfen blasse Lichtstreifen auf den Teppich. Für einen Moment wusste er nicht, wo er war. Die vertraute Decke über ihm, das Poster des lang zurückgetretenen Fußballstars, das leicht an einer Ecke hing. Es dauerte einige Sekunden, bis sich Realität und Erinnerung vermischten und die Gegenwart wieder ein klareres Bild wurde. Er stand auf, streckte sich und sah sich im Zimmer um. Es war, als wäre die Zeit eingefroren. Sogar sein alter Schulranzen stand noch an der Zimmerecke, unberührt, als hätte er ihn gestern dort abgestellt. Ein leichter Druck legte sich auf seine Brust. Dieses Haus war nicht einfach nur ein Zuhause. Es war eine Konserve, ein Museum seiner Kindheit und vielleicht auch ein Gefängnis. Unten in der Küche roch es nach Kaffee, gebratenem Speck und frisch geröstetem Toast. Sabine bewegte sich geschäftig zwischen Kühlschrank, Herd und Tisch. Ihr Lächeln war freundlich, aber ihr Blick wich aus, als er den Raum betrat. »Morgen, Lukas. Ich habe deine Lieblingssachen gemacht«, sagte sie mit einem nervösen Unterton, der sich hinter Alltagsfloskeln versteckte. »Danke, Mama«, murmelte er, setzte sich an den Küchentisch. Thomas saß bereits da, mit seiner üblichen Zeitung, die er in präzise Quadrate faltete. Er nickte nur kurz zur Begrüßung. Sie aßen in merkwürdiger Stille. Die Gabel klirrte sanft gegen das Porzellan, die Kaffeemaschine summte leise. Keine Sirenen, keine Stimmen von draußen. Nur diese unangenehme Ruhe, die sich zwischen ihnen aufgebaut hatte. »Ich dachte, ich gehe heute mal durch die Stadt«, sagte Lukas schließlich, um das Schweigen zu brechen. »Vielleicht bei Paul vorbeischauen. Oder Tim.« Sabine erstarrte. Thomas legte die Zeitung langsam zur Seite. »Das ist eine gute Idee. Aber mach dir keine Hoffnungen, dass sie Zeit haben«, sagte er ohne Aufschauen. »Warum nicht? Es ist Samstag. Was kann in Ashton schon so wichtig sein?« Seine Mutter schob sich eine Strähne hinters Ohr. »Sie arbeiten viel. Die Wochenenden sind bei denen oft voll. Ich habe ihnen gestern geschrieben. Bisher keine Antwort. Manchmal brauchen sie ein bisschen«, sagte Thomas. »Die Dinge haben sich verändert, Lukas. Menschen auch.« Lukas nickte langsam, sagte aber nichts. Er erinnerte sich an die Art, wie seine Eltern gestern über die beiden gesprochen hatten, wie über entfernte Verwandte, nicht wie über seine besten Freunde aus Kindertagen. Nach dem Frühstück zog er sich zurück ins Wohnzimmer. Die Couch war noch immer dieselbe, weich gesessen, mit leichten Verfärbungen an den Lehnen. Sabine kam mit einem Tablett voller alter Fotoalben. Sie schob sie ihm wortlos zu und setzte sich auf den Sessel daneben. Lukas öffnete das erste Album. Fotos aus Geburtstagen, Schulausflügen, Grillabenden. Die Farben waren etwas verblichen, aber die Gesichter lächelten noch immer. Da war Paul, damals noch mit Zahnlücke, Tim mit seiner Baseballkappe, Sabine mit Sonnenhut, Thomas mit Kamera in der Hand. Lukas spürte, wie sich Nostalgie und Unbehagen vermischten. Diese Momente wirkten fast zu perfekt, zu sorgfältig ausgewählt. »Sind das alle Fotos von den letzten Jahren?«, fragte er beiläufig. Sabine zögerte. »Die wichtigsten, ja. Was ist mit der Weihnachtsfeier beim Gemeindezentrum oder Tante Ruths Beerdigung? Ich erinnere mich, dass ihr davon erzählt habt.« »Nicht alles wurde fotografiert«, sagte sie, und ihr Blick wanderte zu einem Punkt im Raum, den nur sie sah. Lukas schlug das Album zu. »Gibt es irgendetwas, das ihr mir sagen wollt? Irgendetwas, das ich wissen sollte?« Thomas kam hinzu, stellte sich hinter den Sessel seiner Frau. »Was meinst du?« »Ich meine das Notfallradio. Die Sirenen. Diese stillen Wochenenden, an denen niemand erreichbar ist. Ich bin nicht mehr 12. Ich will keine Ausflüchte.« Sabine sah zu ihrem Mann, der ihr zunickte, als wolle er sie stützen. Doch sie antwortete nicht. Auch Thomas schwieg. Das Schweigen zog sich wie ein Film über den Raum. »Dann nicht«, sagte Lukas kühl. Er stand auf und ging zur Treppe. Oben angekommen, griff er nach seinem Handy. Noch immer keine Antwort von Paul oder Tim. Keine Nachricht, kein Anruf. Nur diese bleierne Stille. Er legte sich auf das Bett. Während die Uhr tickte und draußen das Licht langsam wanderte, starrte er an die Decke. Seine Gedanken drehten sich im Kreis. Die Stadt wirkte wie eine Kulisse. Als würde jemand das Bild einer normalen Kleinstadt aufrechterhalten, und dahinter war etwas anderes. und dieses andere rührte sich. Der Tag verging zäh wie kalter Honig. Lukas hatte das Gefühl, sich durch eine dicke Schicht aus Unsichtbarem zu bewegen, aus Dingen, die gesagt werden wollten, aber nie ausgesprochen wurden. Am Nachmittag ging er durch die Straßen von Ashton, vorbei an Häusern, die still in der Sommerhitze lagen wie schlafende Tiere. Niemand winkte ihm zu. Die Fenster waren entweder fest verschlossen oder die Gardinen bewegten sich kurz, wenn er vorbeilief, als würde man ihn beobachten, aber nicht begrüßen wollen. Er bog in die Nebenstraße ab, die zum alten Schulhof führte. Dort, wo sie als Kinder Fußball gespielt hatten, war jetzt Unkraut zwischen den Platten gewachsen. Ein Schild mit abblätternder Farbe kündigte die Schule noch immer als Aum, Gemeindeschule Ashton, an, doch der Lack war rissig, das Tor halb offen. Lukas trat näher, aber wagte sich nicht hinein. Ein leiser Windzug trug den Geruch von alten Büchern, heißem Asphalt und etwas anderem, etwas Metallischem. Er konnte es nicht genau benennen. Seine Gedanken wanderten zurück zu den seltsamen Notfallübungen die seine Kindheit geprägt hatten. Einmal im Monat, meistens nachts, ertönte die Sirene. Immer um dieselbe Uhrzeit. 11.47 Uhr. Die Regeln waren klar gewesen, unausgesprochen, aber bindend. Fenster schließen, Türen verriegeln, Lichter aus, kein Wort, kein Blick nach draußen, bleib im Zimmer, warte auf das Ende. Damals hatte er die Dinge nicht hinterfragt. Sie waren einfach geschehen, wie Regen oder Gewitter. Etwas, das kam und wieder ging. Doch jetzt fühlte sich alles wie ein Konstrukt an, wie eine Lüge mit Struktur. Er erinnerte sich an die Flüstergespräche mit Paul und Tim unter der Bettdecke, als sie heimlich über Walkie-Talkies redeten. Damals hatten sie sich gegenseitig Mut gemacht, wilde Theorien gesponnen über russische Spione, geheime Atombunker oder Seuchen, die durch die Luft getragen wurden. Keiner von ihnen hatte wirklich gewusst, wovor sie geschützt werden sollten. Nur, dass sie gehorsam sein mussten. An einem Abend, er war vielleicht 13, hatte Lukas doch durch den Vorhang gespäht. Nur ganz kurz. Draußen war nichts gewesen. Nichts. Außer völliger Stillstand. Kein Wind, keine Bewegung, kein Geräusch außer dem sirenenartigen Heulen in der Ferne. Damals hatte ihn das nichts mehr erschreckt als jedes Monster. Die Leere war unnatürlich gewesen. Zurück im Elternhaus bemerkte er, dass die Rollläden bereits zur Hälfte geschlossen waren. Es war noch nicht einmal Abend. »Was macht ihr da?«, fragte er, als er die Küche betrat. Sabine zuckte leicht zusammen. »Ach nur, es wird heute Nacht etwas stürmisch. Der Wetterbericht meinte, es könnten Böen aufkommen.« Lukas warf einen Blick aus dem Fenster. Kein einziges Blatt rührte sich. Der Himmel war wolkenlos. »Ihr habt früher auch immer die Fenster geschlossen, bevor die Sirene kam«, sagte er, mehr zu sich selbst. Thomas stand am Spülbecken, die Hände in einem Geschirrtuch verborgen. »Du erinnerst dich also?« »Natürlich. Ich erinnere mich an alles. Die Übungen, die Uhrzeit, die Art, wie ihr euch verändert habt, sobald das Radio piepste.« Sabine setzte sich an den Tisch, faltete die Hände vor sich. Ihr Blick war auf die Tischplatte gerichtet. »Es war nur zu unserem Schutz.« »Wovor?«, fragte Lukas leise. Keiner antwortete. Stattdessen trat Thomas langsam ins Wohnzimmer und stellte das alte Notfallradio leise auf den Kaminsims. Es war dasselbe Modell wie früher. Ein grauer Kasten mit rotem LED-Licht, das im Sekundentakt pulsierte. Wie ein langsamer mechanischer Herzschlag. »Geht es heute Nacht wieder los?«, fragte Lukas. Sabine nickte kaum merklich. »Heute ist der dritte Samstag im Monat. Und das bedeutet... Sicherheitsprotokoll«, sagte Thomas tonlos. Lukas setzte sich in den Sessel, das Herz pochte ihm bis in die Kehle. Die Jahre in Chicago, die laute, vibrierende Stadt, sie wirkten nun wie ein ferner Traum. Hier war die Wirklichkeit anders, dicht, still und in sich verschlossen wie ein altes Buch, das niemand mehr lesen wollte. »Ich will diesmal nicht einfach stillsitzen«, sagte er nach einer Weile. Ich will wissen, was passiert. Ich bin nicht mehr das Kind, das sich unter der Decke versteckt. Seine Eltern wechselten einen langen Blick, einen dieser stummen Dialoge, die Ehepaare über Jahrzehnte perfektionieren. Du wirst bleiben, wo du bist, sagte Thomas schließlich mit einer Stimme, die nicht bat, sondern bestimmte. Du wirst die Tür schließen, das Licht ausmachen und dich nicht rühren. Wenn du uns liebst, Lukas, dann wirst du das tun. Und wenn nicht? Sabine stand auf und trat an das Fenster, zog langsam die Gardine zu. Dann wird es schlimmer. Für alle. Die Worte hingen schwer im Raum. Nicht wie eine Drohung, eher wie ein alter Zauberspruch, der immer wieder gesprochen wurde, um das Unvermeidliche fernzuhalten. Lukas schwieg. Etwas in ihm wollte schreien, gegen die Wand schlagen, etwas zerschlagen, aber er tat es nicht. Stattdessen ging er langsam die Treppe hinauf, zurück in sein Zimmer. Dort setzte er sich an den Schreibtisch, klappte sein Handy auf und öffnete die Nachrichten an Paul und Tim. Noch immer keine Antwort. Er legte das Handy auf das Fensterbrett, genau unter das rote Leuchten des Radios, das nun auch hier oben installiert war. Das kleine Licht pulsierte weiter. 1, 2, 3. Und mit jedem Takt fühlte sich Ashton weniger wie eine Stadt und mehr wie eine Falle an. Lukas schreckte auf, als das erste Heulen durch die Dunkelheit schnitt. Ein tiefer, durchdringender Ton, der sich nicht wie eine gewöhnliche Sirene anhörte, sondern wie das Aufschreien eines gewaltigen Tieres aus einer anderen Welt. Der Blick auf das leuchtende Display seines Handys zeigte 11.47 Uhr. Die Sirene war exakt so laut und schneidend, wie er sie aus seiner Kindheit in Erinnerung hatte. Sie durchschnitt die nächtliche Stille wie ein Skalpell, sauber und erbarmungslos. Ein uralter Reflex ließ ihn aufstehen. Er wollte zur Tür rennen, sie verriegeln, das Licht löschen, wie er es damals gelernt hatte. Doch er hielt inne. Unten im Haus polterte es. Eilige Schritte, gedämpfte Stimmen, das Klicken von Türschlössern. Die gewohnte Routine lief wie ein Uhrwerk ab, er hörte Thomas' Stimme. »Sabine, die Hintertür! Ich überprüfe die Fenster im Wohnzimmer.« Ihre Antworten kamen geübt und präzise, keine Spur von Panik. Als hätten sie das alles schon unzählige Male getan. Lukas stand mitten im Zimmer. Das Herz raste, seine Hände zitterten leicht. Er griff nach seinem Handy, das auf dem Nachttisch lag, und ging zur Tür. Er presste das Ohr an das Holz. Schritte entfernten sich in Richtung Küche. Der Flur war still. Er öffnete die Tür einen Spalt und lauschte. Kein Geräusch außer dem Sirenengeheul draußen und dem entfernten Ticken der Standuhr im Wohnzimmer. Er schlich auf Zehenspitzen über den Flur, vermied das knarrende Brett vor dem Bad, das er als Kind so oft benutzt hatte, um unbemerkt in die Küche zu schleichen. Im Erdgeschoss war das Licht gedimmt. Durch den Türspalt zum Wohnzimmer sah er seine Eltern. Thomas schob gerade ein schweres Regal vor die Eingangstür, während Sabine die Vorhänge kontrollierte. Ihre Bewegungen wirkten seltsam mechanisch, beinahe rituell. Lukas schlich in die Küche. Der Schlüssel für die Hintertür hing wie immer an dem kleinen Haken neben dem Türrahmen. Mit bebenden Fingern nahm er ihn ab. Ein kurzer Moment des Zögerns, dann drehte er den Schlüssel im Schloss. Es klickte fast lautlos. Als er die Tür einen Spalt öffnete, wehte ihm kalte Nachtluft entgegen. Es roch nach nassem Asphalt, alten Blättern und etwas anderem, Fremdem. Einem metallischen Unterton, der ihn an Blut erinnerte. Er trat hinaus, schloss die Tür vorsichtig hinter sich und stand nun auf der Terrasse seines Elternhauses, nur im T-Shirt und Boxershorts. Draußen war es still. Keine Autos, keine Menschen, kein Leben. Nur die Sirene, die über allem lag. Die Straßenlaternen tauchten die Umgebung in ein gelbliches Licht, das jede Bewegung in lange, zitternde Schatten warf. Lukas bewegte sich langsam zum Rand des Gartens, blieb im Schatten der Hauswand. Von dort aus konnte er die Elm Street einsehen. Alles wirkte verlassen, wie eine ausgestorbene Filmkulisse. Dann sah er es. Ein Schatten bewegte sich auf dem Rasen vor Pauls Elternhaus, direkt gegenüber. Eine Gestalt trat ins Licht, taumelte ein paar Schritte und fiel dann mit einem hörbaren Knall auf die Knie. Lukas zuckte zusammen. Die Person stand wieder auf, ruckartig, wie eine Puppe an Fäden. Sein Magen zog sich zusammen, als er erkannte, wer es war. Paul. Oder das, was einmal Paul gewesen war. Sein linker Arm hing seltsam verdreht nach hinten, als wäre das Gelenk falsch herumgebogen. Sein Kopf neigte sich so weit zur Seite, dass das Ohr fast auf der Schulter lag. Er machte ein paar Schritte, mechanisch, unnatürlich, dann fiel er wieder. Und wieder stand er auf. Lukas' Stimme versagte fast, doch er zwang sich zu einem Ruf. »Paul!« Die Gestalt hielt inne. Der Kopf drehte sich ruckartig, als hätte jemand einen Hebel umgelegt. Pauls Gesicht war im Schein der Straßenlampe klar zu erkennen. Die Augen weit aufgerissen, die Pupillen leer und glasig, wie tote Lichter. Und dann sprach er, »Lukas, komm her, Lukas.« Die Worte kamen monoton, ohne jede Regung, nicht wie Sprache, sondern wie eine Tonbandaufnahme, die jemand durch einen fremden Mund abspielte. Lukas wich zurück, sein Herz raste. Noch ehe er überlegen konnte, was zu tun war, bewegte sich eine zweite Gestalt aus dem Schatten zweier Häuser, Tim. Auch er war grotesk verändert. Sein Kiefer hing schlaff, Speichel tropfte aus seinem Mundwinkel, während er sein rechtes Bein hinter sich herschleifte. »Lukas«, sagte auch Tim, in genau demselben tonlosen, mechanischen Klang. »Komm her, Lukas.« Es war ein Chor der Leere. Ein Ruf aus etwas, das vielleicht einst Mensch war, aber nun nicht mehr. Dann wurden es mehr. Aus den Häusern traten weitere Gestalten. Herr Krause mit beiden Armen hinter dem Rücken verschränkt, die Finger schleiften über den Boden. Frau Mertens, deren Rücken so stark nach links gebogen war, dass sie sich krabbelnd fortbewegte. Die Zwillinge der Familie Köhler, mit verdrehten Knien und leerem Blick. Sie alle bewegten sich langsam, aber zielgerichtet, mit steifen Schritten und immer demselben Ruf. »Lukas, komm her, Lukas!« Lukas wich zurück, stolperte fast über die Steinkante des Gartens. Die Stimmen wuchsen zu einem unheilvollen Singsang an. Wie ein Fluch, der immer wieder ausgesprochen wurde, bis er seine Wirkung entfaltete. Er drehte sich um und rannte. Die kalte Luft brannte auf seiner Haut. Die Tür klemmte, seine Finger zitterten beim Drehen des Schlüssels. Hinter ihm wurden die Stimmen lauter. »Lukas, komm, komm, komm!« Er schloss die Tür genau in dem Moment, als die ersten Schritte die Veranda erreichten. Mit dem Rücken gegen das Holz gepresst, hörte er, wie draußen Paul und Tim zum Stillstand kamen. Durch den schmalen Fensterschlitz konnte er sie sehen. Sie standen regungslos da, wie lebende Statuen. Pauls Arm hing immer noch grotesk verdreht. Tims Kiefer öffnete und schloss sich langsam, als würde er noch etwas sagen wollen. Doch es kam nur ein letzter Ton. »Lukas.« Dann nichts. Die Sirene heulte weiter, aber es war, als sei alles Leben aus der Nacht gewichen. Seine Eltern fanden ihn noch immer gegen die Tür gelehnt, zitternd, mit glasigem Blick. Sabine hielt sich die Hand vor den Mund, als sie aus dem Fenster sah. Thomas wirkte nicht überrascht, nur resigniert. »Wie viele?« fragte sie leise. »Die üblichen«, antwortete Thomas. »Paul, Tim, die Nachbarn.« Sabine nickte, als wäre das nichts weiter als eine Einkaufsliste. Sie zogen Lukas von der Tür weg, führten ihn ins Wohnzimmer, wo sie gemeinsam auf das Ende der Sirene warteten. Draußen standen sie weiterhin. Regungslos, wachsam, leer. Und drinnen saßen drei Menschen, schweigend, mit pochenden Herzen und wussten, nichts war mehr wie früher. Und doch tat jeder so, als sei alles beim Alten. Das Heulen verstummte um Punkt Mitternacht. und mit dem Verstummen begann das wirkliche Grauen. Die Welt wirkte am nächsten Morgen seltsam entleert. Lukas erwachte nicht durch einen Wecker oder ein Geräusch, sondern durch die Stille selbst. Eine Stille, die nicht beruhigend war, sondern beunruhigend. Als er die Augen öffnete, lag ein fahles Licht auf den Möbeln seines alten Kinderzimmers und es fühlte sich an, als hätte die Nacht etwas zurückgelassen. Etwas Unsichtbares. Etwas, das ihn noch beobachtete. Er stand langsam auf. Seine Muskeln waren verspannt, der Schlaf unruhig gewesen. Die Erinnerungen an die Nacht davor lagen klar und scharf in seinem Geist. Er konnte noch immer das verzerrte Gesicht von Paul sehen, Tims schleppenden Gang, die monotone Litanei seines eigenen Namens, die wie ein Fluch durch die Dunkelheit hallte. Doch jetzt war alles ruhig. Unten in der Küche klapperte Geschirr. Sabine summte leise ein Lied, das er nicht kannte. Der Geruch von gebratenem Speck und Kaffee erfüllte den Raum, als wäre es ein ganz gewöhnlicher Samstagmorgen. Lukas betrat die Küche mit vorsichtigen Schritten. Seine Mutter drehte sich nicht um. »Guten Morgen, Schatz. Ich habe deine Lieblingspfannkuchen gemacht, mit Blaubeeren.« Thomas saß am Tisch, die Zeitung aufgeschlagen. Er blickte nur kurz auf, nickte ihm zu. »Gut geschlafen? Ich dachte, ich hätte Schritte gehört.« Lukas setzte sich. »Ich konnte nicht so gut schlafen.« Sabine stellte ihm einen Teller hin, lächelte freundlich, aber das Lächeln war nur aufgesetzt. Ihre Augen wirkten müde, tiefer als sonst, als würde sie versuchen, etwas zu verbergen. »Habt ihr die Sirene gehört?«, fragte Lukas. Die Stille, die folgte, war messerscharf. Thomas faltete bedächtig die Zeitung. »War wohl nur ein paar Jugendliche, die sich einen Spaß gemacht haben. Nachts um kurz vor Mitternacht? Mit einer Sirene, die exakt wie früher klang?« Sabine setzte sich, nahm ihre Tasse und rührte langsam darin, obwohl sie nichts hineingegeben hatte. »Ich bin mir sicher, es war nichts. Vielleicht eine Fehlfunktion. Paul und Tim waren draußen.« Lukas beobachtete die Reaktionen seiner Eltern genau. Sie standen mitten auf dem Rasen, ihre Körper. Sie waren verdreht. Es war nicht normal. Und sie haben meinen Namen gesagt. Immer wieder. Sabine ließ den Löffel in der Tasse los. Er fiel mit einem leisen Klirren zu Boden. Thomas blieb ruhig, doch seine Kiefermuskeln spannten sich kurz an. »Ich werde heute ins Dorf gehen«, sagte Lukas. »Ich will mit Paul sprechen, vielleicht auch mit Tim.« Seine Eltern sagten nichts. Sabine hob den Löffel wieder auf, Thomas klappte die Zeitung wieder auf, als sei das Gespräch beendet. Doch Lukas stand auf und verließ das Haus. Draußen schien die Sonne auf saubere Gehwege und akkurat geschnittene Rasenflächen. Kinder fuhren auf Fahrrädern vorbei, ein älterer Mann schnitt seine Hecke. Nichts wies darauf hin, dass nur wenige Stunden zuvor verzerrte, kontrollierte Körper durch diese Straßen gewandelt waren. Miller Eisenwaren, jetzt Reinhard und Sohn, lag an der Ecke zur Third Street. Lukas trat durch die gläserne Tür, die vertraut bimmelte. Der Geruch von Metall, Öl und Holzleim war unverändert. Hinter dem Tresen stand Paul. Er lächelte sofort, als er Lukas sah, trat hervor und zog ihn in eine kurze, kumpelhafte Umarmung. Sein linker Arm, der in der Nacht grotesk verdreht gewesen war, bewegte sich völlig normal. »Mann, Lukas, wie lange ist das her? 3 Jahre? Du siehst gut aus.« Lukas trat einen Schritt zurück, betrachtete ihn genau. Kein Zucken, kein Zittern, kein Leeren der Augen. Nur Paul. Oder das, was wie Paul aussah. »Du auch«, sagte Lukas vorsichtig. »Ich wollte dich eigentlich gestern schon erreichen. Habt ihr geschrieben?« Paul kratzte sich am Hinterkopf. »Oh, echt? Ich war gestern früh im Bett. Harter Tag.« »Du hast die Sirene nicht gehört?« Ein Zucken, ganz kurz, kaum sichtbar, aber es war da. Paul wandte den Blick ab, sortierte scheinbar wahllos einige Schrauben, die bereits ordentlich in einem Fach lagen. Siren? Nee, muss tief geschlafen haben. Lukas spürte, wie sich die Haare in seinem Nacken aufstellten. Paul log. Es war eine glatte, vorbereitete Lüge. Und sie war nicht einmal besonders gut. Vielleicht können wir uns später sehen. Ein Bier trinken, über alte Zeiten reden. Paul sah kurz auf, zwang ein Lächeln auf seine Lippen. Klar, später vielleicht. Heute ist viel los hier im Laden. Weißt ja, Samstag. Lukas nickte. Doch als er sich umdrehte, spürte er Pauls Blick im Rücken. Brennend, durchbohrend, als würde er jeden seiner Schritte analysieren. Draußen auf der Straße kam ihm Tim entgegen. Seine Haltung war entspannt, der Gang normal. Auch er begrüßte Lukas wie ein alter Freund, fragte nach der Stadt, dem Job, dem Leben. Doch auch seine Augen. Sie hatten diesen milchigen Schleier, den Lukas nun mit Angst verband. Und? Wie lange bleibst du? Fragte Tim. Ich weiß es noch nicht. Wäre schön, wenn du mal wieder länger hier wärst. Ashton vermisst dich. Lukas zwang ein Lächeln. Ich glaube, Ashton ist nicht mehr dasselbe. Vielleicht war es das nie, sagte Tim. Seine Stimme war freundlich, aber darunter lag etwas anderes. Etwas, das Lukas nicht greifen konnte. Als sie sich verabschiedeten, beobachtete Lukas, wie Tim die Straße hinunterging. Keine auffälligen Bewegungen, keine Anomalien. Und doch war da ein Gefühl, das sich wie ein kalter Film über seine Gedanken legte. Die Menschen in Ashton waren dieselben und doch waren sie es nicht. Etwas hatte sich verändert. Etwas, das nicht zurückgenommen werden konnte. Und alle, wirklich alle, taten so, als sei nichts geschehen. Die Sonne stand tief am Himmel, als Lukas die Stufen zur öffentlichen Bibliothek von Ashton hinaufstieg. Das Gebäude war aus rotem Backstein mit einem Schriftzug aus Metall über dem Eingang. Ashton. Öffentliche Bibliothek. Gegründet 1954. Es war eines der wenigen Häuser in der Stadt, die nie modernisiert worden waren. Alte Fensterrahmen, schwere Eichentüren und der leicht muffige Geruch von Papier und Staub begrüßten ihn, sobald er eintrat. Drinnen war es still. Zu still. Keine flüsternden Schüler, keine umblätternden Seiten, nicht einmal das Klicken einer Tastatur. Nur der gleichmäßige Summton der Neonröhren an der Decke und das Knarren des Holzfußbodens unter seinen Schritten. Am Empfang saß eine schmale ältere Frau mit strengem Dutt, einer Strickjacke in Blassgrau und einer Brillenkette, die wie ein Relikt aus einer anderen Zeit wirkte. Ihr Namensschild trug die Aufschrift Margarete Lindner. Sie hob den Kopf, als Lukas näher trat und schenkte ihm ein professionelles, emotionsloses Lächeln. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Ich interessiere mich für lokale Geschichte, sagte Lukas und zwang sich zu einem Tonfall zwischen freundlich und beiläufig. Besonders für das Notfallsystem der Stadt, die Sirenen. Wann sie installiert wurden, wie sie funktionieren, solche Dinge. Margarete hob eine Augenbraue. Nur leicht, aber es reichte. Ihre Miene wirkte jetzt angespannter, ihr Lächeln dünnte sich aus. Ein Schulprojekt? Nein, reines persönliches Interesse. Sie nickte langsam, ohne ihn aus den Augen zu lassen. Dann deutete sie mit der Hand auf den hinteren Bereich der Bibliothek. Die lokale Chronik befindet sich im hinteren Flur, gleich neben den Gemeinderegistern, zwei Bücherregale und ein Aktenschrank. Wenn Sie Unterlagen aus den letzten 15 Jahren einsehen möchten, benötigen Sie allerdings eine Genehmigung des Stadtrats. Verstanden. Ich beginne mit dem älteren Material. Lukas ging langsam durch die Reihen. Die Regale im hinteren Flur wirkten älter als der Rest der Bibliothek. Staub haftete in den Zwischenräumen der Bücher. Einige Buchrücken waren eingerissen oder ausgeblichen. Der Aktenschrank quietschte, als er die erste Schublade aufzog. Er begann mit den Jahrbüchern der Lokalzeitung, dem Ashton Tagesbote. Jahr für Jahr blätterte er durch die Berichte. In der Rubrik für das Wetter oder Gemeindehinweise fand er sie, kurze Notizen, fast immer identisch formuliert. Am Freitagabend erfolgte ein Test des örtlichen Notfallwarnsystems. Die Bewohner wurden gebeten, sich in ihren Häusern aufzuhalten. Um Mitternacht wurde die Entwarnung gegeben. Keine Erklärung, kein Grund. Immer nur dieselben Floskeln. Sicherheit, Vorsorge, Schutz der Gemeinschaft. Lukas griff zu einem Notizbuch, das er in der Tasche mitgebracht hatte, und begann, Daten zu notieren. Er erkannte ein Muster. Die Sirenen gingen etwa alle 3 bis 4 Wochen los, meist freitags oder samstags. Und fast immer war im nächsten Abschnitt der Zeitung etwas zu lesen, das ihn frösteln ließ. Todesanzeigen. Er schlug das Jahr 1985 auf. 3 Todesfälle. Alle Erwachsene zwischen 30 und 50. Angeblich natürliche Ursachen. Herzinfarkt, Atemstillstand, plötzlicher Zusammenbruch. Und wieder Sirene in derselben Nacht. Zufall? Er blätterte weiter. 1986. 2 Todesanzeigen, Sirene. 1998. 4 Tote, Sirene. 2003. 1 Todesfall, Sirene. Immer dieselbe Verbindung. Kein einziges Mal wurde eine Ursache wie Feuer, Gasleck oder Unwetter genannt. Die Sirene ertönte, Menschen starben und das Leben ging weiter. Lukas spürte, wie sich eine bleierne Kälte in seinem Magen ausbreitete. Er trat zurück, atmete durch, fuhr sich mit der Hand über das Gesicht. Dann sah er, dass Margarete in der Nähe stand. Sie tat, als würde sie einen Bücherstapel ordnen, aber ihre Augen lagen fest auf ihm. »Finden Sie, was Sie suchen?«, fragte sie ohne jede Herzlichkeit. »Einige Dinge. Ich hätte noch eine Frage.« »Ja?« »Warum ziehen so wenige Menschen aus Ashton weg? Ich finde kaum Hinweise auf Familien, die die Stadt verlassen haben.« Ihre Lippen verzogen sich zu einem geübten Lächeln. »Ashton ist eine enge Gemeinschaft. Viele Familien leben hier seit Generationen. Es ist ein Ort, an dem man bleibt.« »Und was ist mit denen, die nicht bleiben?« Margarete strich über den Rücken eines Buches, als würde sie überlegen, was sie antworten sollte. »Wer geht, hat seine Gründe.« Dann drehte sie sich um und ging, ihre Schritte leise, aber bestimmt. Lukas' Herz pochte schneller. In seinem Bauch keimte eine Erkenntnis. Hier war etwas institutionalisiert worden. Etwas Unausgesprochenes, aber klar Geregeltes. Ein System, das mit dokumentierten Wiederholungen arbeitete. Ein Ritual mit tödlichen Konsequenzen. Er verbrachte den ganzen Nachmittag damit, Daten zu vergleichen. Je weiter er in die Vergangenheit vordrang, desto mehr verdichteten sich seine Beobachtungen. Sirenen, Todesfälle, Stille. Als er die Bibliothek verließ, war der Himmel bereits von einem dunklen Blau überzogen. Die Straßen waren ruhig, kaum Menschen draußen. Und auf der obersten Stufe der Bibliothek drehte er sich noch einmal um. Margarete stand hinter dem Fenster und telefonierte. Lukas konnte ihre Lippen lesen. Sie sprach leise, fast flüsternd. Doch 2 Wörter erkannte er deutlich. »Der Brenner, Junge!« Dann verschwand sie aus dem Sichtfeld. Und Lukas wusste mit einem Mal, dass seine Nachforschungen nicht unbemerkt geblieben waren. Der Abend senkte sich über Ashton und mit ihm ein Gefühl von Beklemmung, das Lukas nicht mehr abschütteln konnte. Er hatte die Bibliothek schnell verlassen, war ziellos durch einige Nebenstraßen gelaufen, bevor er schließlich den Weg nach Hause antrat. Die Worte der Bibliothekarin hallten in seinem Kopf wieder. »Der Brenner, Junge!« Wozu gehörte er, ohne es zu wissen? Als er die Veranda betrat, bemerkte er sofort die Stille im Haus. Keine Stimmen, kein Radio, nicht einmal das Ticken der Standuhr. Die Luft war kühl, fast abgestanden. Lukas schloss die Tür hinter sich und blieb im Flur stehen. »Mama? Papa?« Keine Antwort. Er bewegte sich vorsichtig Richtung Wohnzimmer. Dort saß Thomas auf dem alten Sofa, ein Glas mit dunkler Flüssigkeit in der Hand. Der Fernseher war eingeschaltet, aber auf stumm gestellt. Die Nachrichten liefen, doch die Bilder wirkten belanglos. Stau auf der Landstraße, ein regionaler Fußballbericht, Wetterumschwung. »Setz dich«, sagte Thomas mit ruhiger Stimme, ohne ihn anzusehen. Lukas tat es. Ein Moment der Stille. Dann: »Du warst in der Bibliothek.« »Keine Frage, nur Feststellung.« »Ja, ich habe Dinge gelesen. Über die Sirenen, über die Todesanzeigen, über die Wiederholungen. Das kann kein Zufall sein.« Thomas nahm einen Schluck aus seinem Glas und seufzte schwer. »Ich hatte gehofft, du würdest dich nicht daran erinnern. Oder es einfach verdrängen. So wie die meisten hier.«
»Ihr wisst es also alle? Mama auch?«
»Sabine wusste es schon, bevor sie mich geheiratet hat. Es gehört zur Stadt, Lukas. Es ist Teil von ihr, wie der Fluss oder die Kirche.« Lukas' Magen zog sich zusammen. »Was gehört zur Stadt? Was passiert bei der Sirene?« Thomas stand langsam auf. »Du verdienst eine Antwort. Komm mit.« Er führte Lukas zum Keller. Die Tür quietschte leicht, als er sie öffnete. Der Lichtschalter funktionierte nicht, also zündete Thomas eine alte Sturmlaterne an. Der flackernde Schein warf lange Schatten an die Wand, als sie die knarrenden Holzstufen hinabstiegen. Der Keller war größer, als Lukas ihn in Erinnerung hatte. Früher hatte er hier unten nur mit der Taschenlampe gespielt, sich vor Spinnen und Staub gefürchtet. Jetzt führte sein Vater ihn zu einer unscheinbaren Holzwand, die sich bei näherem Hinsehen als eine verborgene Tür entpuppte. Thomas schob sie auf. Dahinter lag ein zweiter, gemauerter Raum. Niedriger, kälter. An den Wänden hingen alte Metallakten, vergilbte Kartons, einige verschlossene Kisten mit Nummerierungen. Und in der Mitte ein großer Holztisch, auf dem mehrere Aktenordner ordentlich aufgestapelt waren.
»Was ist das?«
fragte Lukas heiser. »Das ist unser Archiv. Nicht öffentlich, nicht digitalisiert. Nur für Familien, die lange genug hier sind, die eingebunden wurden.« Thomas öffnete einen Ordner. Das erste Blatt war eine Liste von Namen. Alphabetisch, jede Zeile ein Leben. Manche waren rot durchgestrichen, andere hatten handschriftliche Notizen daneben. »Diese Liste zeigt, wer geopfert wurde«, sagte er leise. »Bei jeder Sirene verschwindet jemand. Oder mehrere. Es war früher schlimmer. In den 50er und 60er Jahren wurden manchmal 10 oder 12 Menschen in einer einzigen Nacht geholt. Seitdem hat es sich beruhigt.« »Geholt? Von wem? Oder was?« Thomas sah ihn mit einem Blick an, der gleichzeitig resigniert und voller Schuld war. »Das weiß keiner genau. Manche sagen, es ist eine Art Energie, ein Wesen, das unter der Stadt lebt. Andere sprechen von einem alten Pakt, geschlossen von den ersten Siedlern Ashtons. Ein Handel, Schutz gegen Opfer, Ordnung gegen Blut.« »Und niemand wehrt sich?« Thomas schüttelte den Kopf. »Einige haben es versucht. Sie sind verschwunden. Nicht nur sie, sondern oft auch ihre Familien. Oder es gab plötzliche Brände, Unfälle, Herzversagen. Es ist nicht wie ein Horrorfilm, Lukas. Es ist subtil. Es bestraft mit System.« Lukas trat näher an den Tisch heran. Ein anderer Ordner war mit seinem Nachnamen beschriftet. »Brenner.« Mit zitternden Fingern öffnete er ihn. Darin: Dokumente über seine Großeltern, seinen Onkel, sogar ihn selbst, Schulzeugnisse, medizinische Akten, psychologische Gutachten. »Wie kommen die an solche Informationen?« »Es gibt Leute, die alles überwachen. Lehrer, Ärzte, sogar die Polizei. Sie melden Auffälligkeiten. So wird entschieden, wer stark genug ist, um zu bleiben. Und wer eine Lücke füllen muss.«
»Eine Lücke?«
Thomas trat einen Schritt zurück. »Wenn jemand stirbt, muss jemand ersetzt werden. Das Gleichgewicht darf nie kippen.« Lukas schüttelte den Kopf. »Das ist Wahnsinn.« »Es ist Realität«, sagte Thomas leise. »Und du bist nun ein Teil davon.
ob du willst oder nicht. Die Laterne flackerte. Für einen Moment glaubte Lukas, etwas im hinteren Teil des Raumes zu sehen. Eine Bewegung zwischen den Kisten, ein Schatten, der sich gegen das Licht richtete. Doch als er blinzelte, war nichts mehr da.
»Ich werde das nicht akzeptieren«, sagte er leise.
»Ich kann nicht in einer Stadt leben, die Menschen opfert, um was auch immer zu besänftigen.«
Thomas seufzte. »Ich weiß. Ich dachte genauso. Aber dann kamst du zur Welt. Und ich hatte etwas zu verlieren.«
Lukas fühlte, wie sich eine unsichtbare Schlinge um seinen Verstand legte. Die Wahrheit hatte sich offenbart. Nicht laut, nicht blutig, sondern schleichend, wie ein kalter Hauch durch einen Riss in der Wand. Ashton war nicht nur ein Ort, es war ein System, ein Ritual, ein Käfig. Und er war mittendrin.
Lukas verließ den Keller mit wackligen Beinen. Jeder Schritt fühlte sich an, als würde er auf hohlem Boden gehen, als könnten die Dielen unter ihm nachgeben und ihn verschlucken.
Die Enthüllungen seines Vaters hallten in seinem Kopf wider, während sich sein Magen zusammenzog wie ein angespanntes Seil kurz vor dem Reißen. Im Wohnzimmer war es dunkel. Die Dämmerung hatte sich unbemerkt hereingeschlichen und das Haus lag in bleierner Stille. Sabine saß dort, still, die Hände im Schoß gefaltet. Als Lukas den Raum betrat, sah sie zu ihm auf, aber sagte nichts. Ihre Augen wirkten müde, resigniert, als hätte sie diese Unterhaltung schon unzählige Male in Gedanken geführt.
»Du weißt es auch«, sagte Lukas. Sie nickte langsam. »Seit ich 16 war. Und du hast einfach gelebt, als wäre alles normal?
Man gewöhnt sich an alles, wenn es das eigene Überleben betrifft«, antwortete sie tonlos. »Oder das deines Kindes.«
Lukas wollte schreien, etwas zerschlagen, doch etwas hielt ihn zurück. Vielleicht war es Erschöpfung, vielleicht war es Angst.
Später in der Nacht lag er wach. Der Mond war halb verdeckt von dicken, grauen Wolken. Eine feine Nebelschicht hatte sich über Ashton gelegt. Zu früh für die Jahreszeit. Und zu dicht. Er konnte kaum die Straßenlaterne vor dem Haus erkennen. Er stand auf, zog sich an und verließ leise das Haus. Keine Erklärung, kein Abschied. Die Tür schloss sich hinter ihm mit einem leisen Klicken, wie ein Sargdeckel. Der Nebel verschluckte ihn fast sofort. Es war, als würde er durch Watte gehen. Jede Bewegung gedämpft, jedes Geräusch fremd verzerrt.
Lukas schritt durch die leeren Straßen, vorbei an dunklen Fenstern, geschlossenen Geschäften und stummen Vorgärten. Er wusste nicht genau, wohin er wollte. Nur, dass er weiter musste. Weg vom Haus, weg von den Lügen, hinein in das Herz von Ashton. Als er an der alten Kapelle vorbeikam, hörte er es zum ersten Mal. Ein Flüstern. Zuerst war es kaum hörbar, wie ein Windzug, der sich zwischen die Zweige der Bäume schlich. Dann wurde es deutlicher. Worte, flach und kehlig. Zu leise, um sie zu verstehen, aber zu rhythmisch, um Zufall zu sein. Er blieb stehen, sah sich um. Niemand. Dann wieder ein Murmeln, direkt hinter ihm.
Lukas drehte sich ruckartig um. Nichts. Nur Nebel, Straßenpflaster, die steinerne Wand der Kapelle. Sein Herz raste. Er zwang sich weiterzugehen, doch mit jedem Schritt wurde das Flüstern lauter. Jetzt klang es wie mehrere Stimmen. Männer, Frauen, vielleicht auch Kinder. Alle sprachen gleichzeitig, überlappend, schwebend, wie eine alte Tonbandaufnahme, die rückwärts lief. Dann sah er es. Mitten auf der Straße stand eine Gestalt. Schemenhaft, fast durchsichtig. Sie bewegte sich nicht. Ihre Umrisse waren weich, wie aus dem Nebel selbst geformt. Doch etwas an ihr ließ Lukas Blut in den Adern gefrieren. Die Stimme der Gestalt war nicht lauter als die anderen, aber sie war deutlich: »Lukas Brenner, es ist Zeit!« Er wich einen Schritt zurück. Doch da war schon eine zweite Gestalt hinter ihm und eine dritte zur Seite. Der Nebel verdichtete sich, formte immer neue Umrisse. Die Stimmen wurden zu einem Sog, einem Klangteppich aus Flüchen, Bitten, Warnungen.
Lukas Brenner, du hast sie gebrochen. Du hast gefragt. Jetzt wirst du wissen.
Er rannte. Er wusste nicht, wie lange. Minuten? Eine Stunde? Der Nebel schien endlos, die Straßen verschoben sich, schienen sich zu winden, als wollten sie ihn in die Irre führen. Immer wieder dachte er, er hätte das Haus erreicht, nur um sich plötzlich auf einem anderen Platz, vor einer anderen Tür zu befinden. Die Stadt spielte mit ihm. Als er endlich, keuchend, erschöpft, an einer bekannten Kreuzung zum Stehen kam, dämmerte ihm eine grauenhafte Erkenntnis. Der Nebel war nicht natürlich. Er war nicht meteorologisch erklärbar. Er war lebendig. Und er wusste, wer Lukas war. Er ging in die Hocke, stützte sich mit den Händen auf die Knie. Die Stimmen waren wieder verschwunden, doch das Gefühl blieb. Eine Präsenz. Nicht körperlich, aber spürbar. Langsam richtete er sich wieder auf. Und da war sie wieder, die Gestalt von vorhin. Doch diesmal stand sie näher. Ihre Umrisse waren schärfer. Und in ihrem Gesicht spiegelte sich etwas, das Lukas zutiefst erschütterte. Er selbst. Oder besser gesagt, eine verzerrte, leere Version von ihm. Die Augen schwarz, der Blick unendlich. Ein Spiegel seiner Angst. Du kannst es nicht rückgängig machen, sagte das Wesen mit seiner Stimme. Dann löste es sich auf, nicht langsam, nicht sanft, sondern wie Rauch, der von einem plötzlichen Windstoß zerfetzt wird. Lukas stand da, allein im Nebel, das Herz hämmernd, die Beine zitternd. Er hatte nach der Wahrheit gesucht. Jetzt war sie gekommen. Und sie hatte ein Gesicht. Sein Gesicht. Als Lukas in den frühen Morgenstunden zurückkehrte, war der Nebel verschwunden, als hätte es ihn nie gegeben. Die Straßen lagen still und leer, die Gärten ruhig, kein Zeichen von den geisterhaften Erscheinungen der Nacht. Doch das Zittern in seinen Gliedern blieb. Er wusste, was er gesehen hatte, und er wusste, dass etwas in Bewegung geraten war, das nicht mehr aufzuhalten war. Sabine wartete im Wohnzimmer. Sie saß kerzengerade auf dem Sofa, als hätte sie die ganze Nacht nicht geschlafen. Ihr Blick war nicht mehr sanft oder besorgt. Er war leer. Du warst draußen, sagte sie, ohne ihn anzusehen. Lukas nickte nur. Sie haben dich gesehen. Jetzt weiß es die Stadt. Ich habe ein Recht, es zu wissen. Und wenn sie glauben, ich lasse mich einfach so opfern, dann kennen sie mich schlecht. Es geht nicht darum, was du willst, flüsterte sie. Es geht um das Gleichgewicht. Thomas trat aus der Küche, seine Augen müde, seine Kleidung zerknittert. Seit Generationen halten wir es aufrecht. Eine Stadt wie Ashton überlebt nicht von allein. Wir sind nicht zufällig verschont geblieben von Epidemien, von Kriegen, von Naturkatastrophen, aber alles hat seinen Preis. Lukas trat einen Schritt zurück, den Rücken zur Wand. Ich bin nicht euer nächstes Opfer. Du bist kein Opfer, sagte Thomas mit Nachdruck. Du bist ein Brenner. Deine Familie gehört zu den Bewahrern, die, die das Gleichgewicht schützen, nicht die, die, es verlieren. Dann warum war mein Name in diesem Ordner? Warum beobachtet ihr mich, sammelt meine Unterlagen, meine Zeugnisse, meine medizinischen Berichte? Thomas schwieg. Weil sie schon entschieden haben, sagte Lukas bitter. Ich bin die Lücke. Nicht, weil ich schwach bin, sondern weil ich zu viel weiß. Sabine stand auf. Ihre Stimme war brüchig. Lukas, wenn du gehst, wird jemand anders genommen, jemand Unschuldiges. Vielleicht Paul. Vielleicht Tim, vielleicht ein Kind. So funktioniert es. Dann funktioniert es falsch. Ein Klirren durchbrach das Schweigen. Das Glas, das Thomas in der Hand gehalten hatte, zersprang auf dem Boden. Es hat begonnen, sagte er tonlos. Heute Nacht war kein Test. Es war der Ruf. Lukas lief zur Tür, riss sie auf. Draußen war die Luft schwer, voller Feuchtigkeit. Am Horizont ein schwaches, pulsierendes Licht. Kein Blitz, kein Flammenzeichen, sondern ein leuchtender Riss im Himmel, kaum sichtbar mit bloßem Auge, aber eindeutig spürbar. Die Sirene ertönte, langgezogen, klagend wie das Heulen eines sterbenden Tieres. Es schnitt durch die Stadt wie eine Klinge. Fenster wurden aufgerissen, Türen schlugen zu, Menschen eilten hinein, als wüssten sie genau, was zu tun war. Nur Lukas stand da, die Finger um den Türrahmen gekrallt, während der Boden leicht vibrierte. »Sie kommen«, flüsterte Sabine hinter ihm. »Was kommt?«, fragte er heiser, ohne sich umzudrehen. »Die Wächter«, sagte Thomas. »Die, mit denen der Pakt geschlossen wurde. Sie nehmen nicht einfach. Sie prüfen. Sie fordern.« Lukas drehte sich um. »Und wenn ich ihnen entgegentrete, wenn ich mich ihnen stelle, dann wirst du ihre Antwort sein«, sagte Sabine, »ob du willst oder nicht.« In der Ferne begann das Licht sich zu bewegen. Es zog eine Linie über den Himmel, langsam, gleichmäßig. Und in dem Licht, so glaubte Lukas, konnte er sie sehen. Gestalten. Lang, schmal, nicht von dieser Welt. Wie aus Licht und Schatten zugleich geformt. »Was wollen sie von uns?« flüsterte er. »Ein Gleichgewicht«, antwortete Thomas. »Und Erinnerungen.« »Erinnerungen?« »Die, die sie holen, werden nicht nur verschwinden. Sie werden vergessen. Als hätte es sie nie gegeben. Kein Grab, keine Bilder, keine Worte. Nur Leere.« Lukas' Atem stockte. Er dachte an Paul, an Tim, an die Lehrer, an die leeren Häuser, die Lücken in seinem Gedächtnis, die stillen Geburtstage, die ständigen Déjà-vus. Es war schon lange im Gange, und er hatte es nie bemerkt. Die Sirene erstarb. Stille. Dann ein Klopfen an der Tür. Ein einzelnes, schweres Pochen. Lukas wandte sich um. Sein Herz schlug bis zum Hals. Thomas trat an seine Seite, legte ihm eine Hand auf die Schulter. »Es ist Zeit«, sagte er leise. »Nein«, sagte Lukas. Er ging zur Tür und öffnete sie. Draußen stand niemand. Nur der Nebel, der langsam wieder heranrollte, und eine Stimme, die in seinem Kopf flüsterte, »Du bist der Erste, der gefragt hat.« Dann wurde es dunkel. Nicht um ihn herum, sondern in ihm. Als würde etwas sein Innerstes durchwühlen, Gedanken und Erinnerungen durchforsten, prüfen, bewerten. Er spürte Angst. Nicht seine, sondern ihre. Sie hatten Angst vor ihm, weil er sich erinnerte, weil er nicht vergessen wollte, weil er begann zu verstehen. Lukas öffnete die Augen. Er lag in seinem Bett. Die Morgensonne fiel blass durch das Fenster, als sei sie durch eine Schicht aus Staub und Dunst gefiltert worden. Die Vögel zwitscherten, ein Rasenmäher dröhnte in der Ferne. Alles wirkte normal. Zu normal. Er setzte sich langsam auf, seine Glieder schwer, der Kopf leer. War es ein Traum gewesen? Ein Fieberwahn? Die Sirene, der Nebel, die Gestalten im Licht? Er stand auf, ging ins Bad, wusch sich das Gesicht. Kaltes Wasser auf der Haut, der Blick in den Spiegel. Seine Augen waren rot unterlaufen, doch da war mehr. Eine Tiefe, als habe etwas in ihn hineingesehen und etwas zurückgelassen. Unten in der Küche stand eine Tasse Kaffee auf dem Tisch. Sabine war nirgends zu sehen. Auch Thomas nicht. Stille lag über dem Haus. Lukas trat vor die Tür. Die Straße war leer. Kein Mensch, kein Auto, kein Laut. Er ging zum Nachbarhaus. Klopfte. Keine Antwort. Er ging weiter. Klopfte bei Pauls Eltern. Nichts. Keine Bewegung hinter den Vorhängen, kein Knarren auf den Dielen. Er begann zu laufen. Der Supermarkt war geschlossen, die Schule leer, die Bushaltestelle verwaist. Die gesamte Stadt lag wie in einer Fotografie festgehalten. Starr, ausgehöhlt. Doch es war kein Traum. Die Sonne bewegte sich. Der Wind rauschte. Nur die Menschen waren fort. Lukas rannte zurück, stürmte ins Haus, griff zum Telefon. Kein Freizeichen. Er ging an den Laptop. Kein WLAN, keine Verbindung, keine Netzwerke. Er war allein. Oder? Ein Geräusch ließ ihn erstarren. Ein leises Kratzen. Aus dem Keller. Langsam stieg er hinab, die Stufen knarrten unter seinem Gewicht. Die Luft war kälter hier unten. Dicker. Schwerer. Das Licht funktionierte. Doch der hintere Raum, der mit den Ordnern, war verschwunden. Stattdessen eine glatte Wand aus grauem Stein, völlig neu. Kein Staub, keine Risse, kein Hinweis darauf, dass hier jemals eine Tür gewesen war. Er drehte sich um, wollte schon wieder hinaufsteigen, als er es sah. Ein einzelner Zettel lag auf der untersten Treppenstufe. Alt, vergilbt, mit seiner Handschrift. Darauf stand nur ein Satz. Wenn du dich erinnerst, bist du nicht verloren. Wenn du fragst, bist du gefährlich. Lukas starrte darauf. Dann nahm er den Zettel an sich und ging wieder nach oben. Die Tage vergingen. Oder waren es Wochen? Er wusste es nicht mehr genau. Es gab keine Zeitung mehr, kein Fernsehen, keine Menschen, die ihm sagten, welcher Tag war. Die Sonne stieg und fiel. Der Kühlschrank funktionierte noch, doch der Strom war bald sicher erschöpft. Dann, in einer Nacht, hörte er die Sirene erneut. Nicht laut. Nicht wie zuvor. Sondern leise. Wie ein Echo. Aus dem Boden. Aus den Wänden. Aus ihm selbst. Er folgte dem Klang. Nicht mit den Füßen. Mit dem Geist. Er schloss die Augen. Und sah. Er sah die Stadt, wie sie war. Unter der Oberfläche. Alte Gänge. Räume aus schwarzem Stein. Ein Netzwerk aus Korridoren, das sich durch Ästen zog wie ein Wurzelwerk. Darin Schatten, Formen, Beobachter. Und sie sahen ihn. Doch sie griffen nicht ein. Denn er erinnerte sich. Er war nicht vergessen worden. Er war bewusst zurückgelassen worden. Ein Zeuge. Ein Spiegel. Ein Anfang. Denn Ästen war nicht nur eine Stadt. Es war ein Gedächtnis. Und Lukas war nun ein Teil davon. Am nächsten Morgen stand er auf, öffnete das Fenster und sah hinaus. In der Ferne. Eine Gestalt. Dunkel, regungslos, direkt am Horizont. Sie war da, um zu beobachten. Nicht um zu nehmen. Nicht mehr. Denn das Gleichgewicht war gebrochen. Und nun entstand etwas Neues. Etwas, das die Stadt nicht vorhergesehen hatte. Ein Echo. Ein Fehler. Ein Junge, der fragte. Ein Junge, der sich erinnerte. Ein Junge, der niemals vergaß.